ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die aktuellen militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg interessieren uns in diesem Podcast in erster Linie. Wir sprechen aber auch über die verschiedensten militärischen und militärpolitischen Dinge, die mit diesem Krieg zu tun haben oder zumindest in einen Zusammenhang damit gestellt werden. Dazu haben wir wie immer unseren Experten in der Leitung, den früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag nach Pristina im Kosovo.
Ja, Tage Deisinger, Tag nach Leipzig.
Auch ein bisschen weiter weg, nur nicht ganz so weit wie Herr Bühler. Von uns aus gesehen ist unser heutiger Gast im Podcast. Er ist immer mal wieder von Hörerinnen und Hörern angeregt worden, dass wir ihn einladen. Heute hat es nun endlich geklappt. Tag nach Wiener Neustadt, Tag Oberst Dr. Markus Reisner.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und liebe Grüße zurück aus Wiener Neustadt südlich von Wien.
Viele werden Herrn Reisner kennen durch seine taktischen und strategischen Analysen des Ukraine-Kriegs. Im eigentlichen Leben ist er an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt tätig. Wiener Neustadt, glaube in Niederösterreich, etwa so 50 Kilometer von Wien entfernt. Mit Markus Reisner wollen wir hauptsächlich die aktuelle Lage und ein paar grundsätzliche Fragen diskutieren. Er hat auch nicht für die ganze Aufzeichnungszeit dieses Podcasts Zeit. Hinten raus dann greifen wir nochmal zwei Themen aus den vergangenen Folgen raus, zu denen hier im Podcast noch nicht alles gesagt wurde. Zum einen die geplante Raketenstationierung durch die US-Amerikaner im Jahre 2026. Und zum anderen die Aktivitäten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, den Krieg baldmöglichst durch Verhandlungen zu Ende zu bringen. Seine Standpunkte, seine Reisen haben ja eine EU-interne Dynamik mittlerweile entwickelt, die man zumindest mal hinterfragen sollte. Wir zeichnen auf am Dienstag, 23. Juli 2024. Es ist jetzt kurz nach 11.30 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Reisner, der erste Aufschlag gehört Ihnen. Am besten gleich mit den ganz großen Fragen, ganz allgemein, also quasi von ganz oben mal auf das Geschehen geschaut, mit ein paar Sätzen beschrieben. Wo steht dieser Krieg im Moment?
Ja, ich möchte ganz kurz eine schnelle Bewertung durchführen der derzeitigen Situation an der Front. Ich würde das wieder gemäß den militärischen Regeln unterteilen in verschiedene Kategorien. In die übliche natürlich, in die taktische, operative, strategische Ebene, aber auch andere Aspekte, die wir scheinbar natürlich oft übersehen werden und die aus meiner Sicht relevant sind. Beginnen wir ganz kurz mit einer Einordnung, wo wir uns gerade befinden. Nach meiner Zählung befinden wir uns in Phase 7 dieses Krieges. Sie wissen, es war ein Wechselbad der Gefühle von Phase 1 bis quasi faktisch auch zur Phase 5 der gescheiterten ukrainischen Sommeroffensive letztes Jahr, gefolgt von der zweiten russischen Winteroffensive, die schlussendlich übergegangen ist mit dem Angriff der Russen nördlich von Kharkiv in die siebte Phase, in die russische Sommeroffensive. Und hier beginne ich auf der taktischen Ebene. Man erkennt hier sehr klar, dass Russland es geschafft hat, über die letzten Monate sich entsprechend anzupassen, vor allem auf der gefechtstechnik-taktischen Ebene. Und das macht es den Russen möglich, tatsächlich auch im Moment, vor allem im Raum Donbass, Erfolge zu erzielen. Wir haben also in den letzten drei Wochen signifikante Vorstöße der Russen gesehen, Einbrüche zum Teil in die zweite ukrainische Verteidigungslinie, aber, und das ist das Wichtige, keine Durchbrüche. Die Herausforderung auf dieser Ebene ist es, für die ukrainische Seite laufend vor allem Regionalreserven zuzuführen, und damit bin ich auf der operativen Ebene. Da ist nämlich das Problem, dass Russland aus meiner Sicht durch den Angriff nördlich von Kharkiv es geschafft hat, den Ukrainern einen Köder zu legen, den sie geschluckt haben. Es kam also zu einer Überdehnung der Front um mehrere hundert Kilometer zusätzlich. Und das hat bedeutet, dass die Ukraine, die natürlich wollte, dass die Bedrohung für die Stadt Kharkiv endet, massiv gefordert war, Kräfte in den Raum Kharkiv zu verlegen. Wichtige Reserven, die dort erfolgreich auch im Einsatz sind, aber diese Reserven fehlen natürlich im Donbass. Und aus meiner Sicht ist das das Ergebnis jetzt dieser russischen Vorstöße, die wir gesehen haben. Um von der operativen Ebene auf die strategische zu springen, hier darf man nicht vergessen, dass Russland mindestens seit Jahreswechsel 2022-2023 strategische Luftangriffe mit hoher Intensität auf die Ukraine durchführt. Wir erleben jetzt zumindest die zweite strategische Luftkampagne, wenn nicht sogar die dritte, wenn man die Angriffe vor allem im westlichen Raum des Schwarzen Meeres mit hineinbezieht. Und wir sehen, dass die kritische Infrastruktur der Ukraine zunehmend zerstört wird. Also selbst ukrainische Experten gehen davon aus, dass Zerstörungen und Beschädigungen bis zu 70-80% bereits erzielt worden sind. Das Problem ist hier zweierlei Maß. Einerseits durch die Zerstörung der kritischen Infrastruktur gelingt es nicht, den militärischen industriellen Komplex der Ukraine weiter am Leben zu halten und das viel Schlimmere ist, und dadurch kann man das aus meiner Sicht die Angriffe durchaus auch als Terror bezeichnen, der Versuch tatsächlich die Ukrainer aus dem Land zu treiben durch die Angriffe auf die Wärme- und Wasserkraftwerke, auf die Elektrizitätswerke, die natürlich jetzt für den folgenden Winter noch einmal verstärkend die Situation verschärfen. Und es ist vor allem diese strategische Ebene, die entscheidend ist, denn wir haben einen Abnutzungskrieg nach wie vor und da muss man also verstehen, dass es in dieser Form durch Ressourcen entschieden wird und hier kommt der Westen in die Pflicht, denn es muss also quasi uns klar sein, dem Westen, dass wir es in der Hand haben, ob die Ukraine in der Lage ist, diesen Abwehrkampf weiterzuführen. Denken Sie daran, dass quasi erst immer die Ereignisse sich überschlagen müssen, um also tatsächlich Lieferungen im Prinzip zu veranlassen. Ein gutes Beispiel ist eben wieder diese strategische Ebene. Erst nach der massiven Zerstörung von kritischer Infrastruktur hat man sich dann am NATO-Gipfel vor kurzem wieder durchgerungen, weitere Fliegerabwehrbatterien zu senden. Und das zeigt natürlich klar, dass also hier einfach diese Waffenlieferungen immer sehr verzögert kommen und damit auf dem Gefechtsfeld fast zu spät oder nur in kleinen Stücken geliefert ankommen. Und das macht es natürlich für die Russen leichter, aus meiner Sicht, die Ukraine immer wieder in Teilen zu schlagen. Hm. Soweit eine kurze Einschätzung der Situation.
Herr Bühler, die Phaseneinteilung des Krieges, ich nehme an, das macht ja jeder anders. Ne? Also jeder, der draufschaut auf den Krieg, teilt das nach eigenen Kriterien ein. Bei Ihnen sind das, glaube ich, weniger Phasen, aber im Grunde genommen werden Sie wahrscheinlich ähnliche Einschätzungen haben wie Herr Dr. Reisner. Ne?
Also da habe ich ähnliche Einschätzungen, das stimmt. Und es stimmt auch, dass der eine mit mehreren Phasen arbeitet, der andere mit weniger. Also ich sehe zum Beispiel keinen Unterschied in der Offensive im Winter bei den Russen zur Sommeroffensive hin. Das ist für mich durchgehend. Die Russen haben durchgehend seit Anfang des Jahres, spätestens seit dem Fall von Awdijiwka, die Initiative und können ihre Truppen dorthin schieben, wo sie sie brauchen. Sie machen das im Übrigen sehr geschickt, dass sie Truppen rauslösen aus bestimmten Bereichen, in denen dann die Intensität auch nachlässt. Das sehen wir jetzt gerade auch im Donbass. Und sie dann an anderen Stellen wieder einführen, in denen sie glauben, dann mehr Erfolg zu haben.
Herr Reisner, wo sehen Sie denn in Bezug auf die letzten militärischen Entwicklungen Vorteile und wo Nachteile, sowohl für die eine als auch für die andere Seite?
Ja, hier gibt es aus meiner Sicht sehr gute, auch öffentlich zugängliche Publikationen und Sie sehen ja auch, dass der 21. Jahrhundert zeichnet sich dadurch aus, dass also fast nichts mehr geheim bleibt, ja. Was natürlich für Militärs ein Albtraum ist, für die Medienlandschaft natürlich ein Segen, weil man also hier sehr transparent eigentlich mit beobachten kann, was passiert. Und es ist so, dass also zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, das Royal United Service Institute aus Großbritannien, also immer sehr gute Papiere zu verschiedenen Themen schreibt, jetzt vor kurzem auch ein neues Papier zur gescheiterten Sommeroffensive letzten Jahr. Wenn man meine Videos betrachtet, das eine Video unmittelbar vor Beginn der Offensive und das andere nach Ende der Offensive, sieht man, dass also im Prinzip genau diese Ableitungen sich auch in diesem Text finden, aber natürlich jetzt ein Jahr später faktisch, also zu spät und auch von vielen nicht mehr wahrgenommen. Und warum verweise ich jetzt auf dieses Papier, das sich auch in anderen Papieren findet, die also zum Teil auch in, vor allem in englischsprachigen Medien sehr prominent zitiert werden? Weil also hier ganz wesentliche Ableitungen getroffen werden, vor allem was die Adaptionsfähigkeit der russischen Streitkräfte betrifft. Das heißt zum Beispiel, ein wesentlicher Punkt ist, dass die Präzisionswaffensysteme, die der Westen eingesetzt hat, sehr erfolgreich in Afghanistan und im Irak, ihre Wirkung in dieser Form in der Ukraine nicht mehr zur Anwendung bringen können. Also wir haben ja dieses sehr signifikante Beispiel der endphasengesteuerten Artilleriemunition vom Typ Excalibur, wo die Trefferwahrscheinlichkeit auf 6% heruntergegangen ist. Ähnliche Situation bei den HIMARS-Raketen vom Typ GMLRS, auch hier eine massive Verringerung quasi der Treffergenauigkeit oder auch bei Storm Shadow und Scalp. Und das zeigt, Russland ist in der Lage, sich hier anzupassen und Waffensysteme haben nur sehr begrenzt eine Wirkung und darum müssen sie auch massiert eingesetzt werden, um eine Saturation des Gegners zu erzielen. Und das passiert faktisch nicht. Ja, das, was hereinkommt, hat zwar zur Folge, dass die Russen getroffen werden, aber nicht in einer saturierenden Art und Weise. Und hier kann man sehr gut erkennen, dass auch jetzt gerade wieder das Dilemma besteht, dass aufgrund des Nachlassens der Waffenlieferung in den letzten Monaten wir den Moment haben, dass die Ukraine quasi ihre Erfolge, die sie hatte, ausgespielt hat und jetzt quasi faktisch wieder in der Defensive sich befindet, aufgrund dieser Adaptionsfähigkeit der Russen, vor allem auf taktisch-operativer Ebene.
Das sind ja jetzt Nachteile der Ukraine, die Sie aufgezählt haben, die quasi automatisch Vorteile der Russen sind. Gibt es denn Vorteile, die die Russen, ich sag mal, aus sich heraus erarbeitet haben?
Ja, das kann man sehr wohl sagen. Man kann ja ganz klar sagen, dass die erste Phase des Krieges, dieser überraschende Abwehrerfolg für viele bei Kiew, also im Februar bis März, dazu geführt hat, dass Russland faktisch festgestellt hat, dass seine Art und Weise der Einsatzführung, vor allem 2014 beginnend, denken Sie an diese Struktur der bataillonstaktischen Gruppen, faktisch nicht wirksam werden kann, wenn es tatsächlich zu einem Einsatz kommt gegenüber einem konventionellen Gegner in der Qualität der Ukrainer. Und man sieht, dass also sie sehr schnell diese Konzepte verlassen haben und auf alte Strukturen zurückgegangen sind, die wir noch kennen, all jene, die sich damit befasst haben, aus der Zeit Ende des Kalten Krieges faktisch, also Regiments-, Divisions-, Korpsstrukturen. Und das gepaart mit natürlich mehreren Monaten Bedarf an dem Überkommen quasi der Verfügbarkeit von Soldaten, wie man das dann faktisch in den Griff bekommen hat, hat man also begonnen, wieder aus dem Vollen zu schöpfen. Natürlich nicht so, wie es die Sowjetunion gekonnt hätte, aber doch in einer Art und Weise, wo wir eine gewisse Überlegenheit darstellen müssen. Und das gepaart mit der Möglichkeit der technologischen Fähigkeiten, die faktisch heute auch zweiten, dritten Weltländern zur Verfügung stehen und über leichte Wege quasi im Sinne der Proliferation weitervermittelt sind, ergibt sich natürlich ein Gesamtbild, das zeigt, dass die ukrainischen Streitkräfte mittlerweile einem Gegner gegenüberstehen, der in der Lage war, sich anzupassen und das ausspielt. Und darum ist es auch so wichtig, aus meiner Sicht zu verstehen, dass die Situation eine ernste ist und man sich also nicht beruhigen darf mit den Ergebnis eines NATO-Gipfels und sagt, naja, jetzt haben die Ukrainer ja das bekommen, was sie brauchen. Nein, das ist viel zu kurz gegriffen aus meiner Sicht.
Was haben denn die Ukrainer auf ihrer Habenseite? Also ich hatte ja auch gefragt nach Vorteilen, die Sie möglicherweise sehen, die es auf ukrainischer Seite gibt.
Ja, die Ukraine hat einiges auf ihrer Habenseite. Sie hat erstens einmal Geschichte geschrieben und das ist als Historiker, muss ich Ihnen sagen, also nicht unwesentlich. Das erinnert auch an den finnisch-sowjetischen Krieg, der damals für die Russen, für die Sowjets quasi überraschend begonnen hat, aber natürlich, man muss auch hier sagen, in der Nachschau, die Murmansk-Halbinsel gehört heute faktisch den Russen. Aber was ich sagen möchte ist, dass also niemand damit gerechnet hat, dass die Ukraine diesen entscheidenden Abwehrerfolg erzielt. Also das heißt, sie kann faktisch für sich beanspruchen, dass sie in den Geschichtsbüchern eingegangen ist als jener Staat, der es also geschafft hat, den Russen hier effektiv Widerstand zu leisten. Wir können auch auf der Habenseite verbuchen einige sehr erfolgreiche Offensiven. Denken Sie an den Befreiungskampf von Kiew. Ganz bedeutungsvoll, denn bis heute ist es das geflügelte Wort, wir haben Kiew befreit, wir werden auch den Rest der Ukraine schaffen. Also ein sehr wichtiger moralischer Push. Aber auch dann natürlich die beiden Offensiven von Kherson und Kharkiv, wobei natürlich vor allem jene von Kharkiv hervorzuheben ist. Also hier sieht man, dass also sehr wohl die Ukraine in der Lage war, auch einen nachhaltigen Krieg zu führen. Aber natürlich mit der Zerstörung der kritischen Infrastruktur war es so, dass der Westen immer mehr in die Pflicht genommen hätte werden müssen und dass es also nur zum Teil funktioniert hat. Auch erwähnen möchte ich den Umstand, dass die Ukraine es faktisch geschafft hat, im Bereich der Seekriegsführung das westliche Schwarze Meer und auch das zentrale Schwarze Meer von der russischen Flotte freizuräumen faktisch. Ja. Also hier ist es so, dass aufgrund vor allem der Angriffe mit unbemannten Überwassersystemen die Ukrainer tatsächlich es geschafft haben, die Russen zurückzudrängen. Und die Russen haben bis heute keine wirkliche Lösung oder Antwort darauf. Das Dilemma ist nur, dieser Krieg ist ein Landkrieg und wird vor allem an Land entschieden werden. Und die Entscheidung an Land definiert dann die weitere Rolle, die die Krim und das Schwarze Meer führen wird, also Stichwort, inwieweit die Ukraine in der Lage ist, vor allem ihre Seegrenzen noch für sich quasi behalten zu können. Das heißt, es gibt hier aus meiner Sicht einiges an Haben und natürlich als letzter Punkt vielleicht auch die technologischen Fähigkeiten, die die Ukraine sehr innovativ in ihre Streitkräfte implementiert hat. Hier muss man feststellen, dass die Konzepte, die vor allem in den NATO-Streitkräften als zukünftig quasi beschrieben worden sind, wo man jetzt gerade ankommt, das in den Streitkräften anzuwenden, die Ukraine quasi wieder als obsolet erklärt und eigentlich man schon wieder über das Nächste nachdenken muss. Denken Sie an moderne Gefechtsstände, so wie wir sie definiert haben aus den Kriegen in Afghanistan und im Irak, das hat sich mittlerweile überholt. Wer heutzutage, vor allem im elektromagnetischen Feld, zu sehr präsent ist, ist faktisch des Todes, muss man sagen, weil also hier ganz klar erkennbar ist, dass wenn der Gegner, in diesem Fall die Russen, elektromagnetisches Feld und die entsprechende Kampfführung darin beherrschen, dass das maßgebliche Folgen hat, die Einsatzführung natürlich maßgeblich beeinflussen.
Zu einer Sache, Herr Dr. Reisner, muss ich kurz nachfragen, weil Sie die am Anfang genannt haben und weil Sie sie so herausgehoben haben, dass die Ukraine Geschichte geschrieben hat. Ich meine, dass es in, keine Ahnung, 50, 100 Jahren in den Geschichtsbüchern steht, davon werden sich die Leute heute ja nichts kaufen können.
Das ist natürlich klar, aber das ist ein typisches Schicksal, das also Generationen vor uns auch mitgetragen haben. Wir haben natürlich das Problem, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, aber oft denselben Mustern folgt. Und eine Generation, die lebt, muss man leider sagen, ist faktisch wie eine Eintagsfliege, die also nur sehr begrenzt in der Lage ist zu verstehen, in welcher Zeit sie sich gerade befindet. Also ich kann auch nur hoffen, dass dieser Konflikt, der irgendwann enden wird, uns so dahingehend weiterentwickelt in Europa, dass wir erkennen, dass also Krieg keine Lösung sein kann und dass wir den nächsten Schritt machen müssen. Wie auch immer der in Zukunft aussehen wird. Aber es war ja oft immer so, dass quasi große Kriege dazu geführt haben, dass man zumindest innegehalten hat und sich die Situation verbessert hat. So hoffe ich zumindest, dass es auch in diesem Fall der Fall sein wird. Ja.
Stichwort Kriegsende. Vielleicht Frage an Sie beide jetzt, Herr Reißner und Herr Bühler. In unserem Podcast klang das ja immer schon wieder mal ein bisschen an. Wir haben es hin und wieder auch ausführlich diskutiert. Nur mit Herrn Reißner konnten wir noch nicht drüber sprechen. Fragen, zwei Stück. Sind die Russen in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen? Zweite Frage, sind die Ukrainer in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen? Wenn ja, wenn nein, unter welchen Bedingungen, Herr Reißner?
Gut, beginnen wir mit der ersten Frage. Russland könnte diesen Krieg weder gewinnen noch führen, aber, und das ist das Wichtige, es ist eben nicht Russland alleine, das diesen Krieg führt, sondern es ist Russland und seine Verbündeten, grob zusammengefasst unter dem Begriff, den man jetzt auch immer wieder hört, des globalen Südens. Und das ist also ganz entscheidend, denn es ist so, dass der globale Süden Russland die Möglichkeit gibt, quasi vor allem hier kriegswirtschaftlich nachhaltig sich aufzustellen und wir über den globalen Süden faktisch auch nach wie vor dazu beitragen, dass Russland das in der Lage ist zu tun. Denken Sie an die Abnahme von raffinierten Produkten nach wie vor in Europa, die über Zwischenhändler zu uns kommen. Das heißt, man erkennt, dass Russland hier auf der Zeitachse gut aufgestellt ist und das gibt ihnen natürlich die Möglichkeit, aus ihrer Kriegswirtschaft heraus, und die ist ja quasi im Vollbetrieb im Gegensatz zur anderen Seite, entsprechend zu produzieren. Natürlich nicht auf ewige Zeiten, aber zumindest in der jetzigen Sicht noch für die nächsten 2-3 Jahre. Und die Frage ist, und damit bin ich bei der Ukraine, kann die Ukraine so lange durchhalten? Und was die Ukraine betrifft, muss man klar sagen, hier haben wir es in der Hand, der Westen hat es in der Hand. Die Ukraine hat das Dilemma, sie ist faktisch zu sehen wie ein Opfer nach einem Unfall, das sich aus dem Auto gerettet hat. Das Opfer ist im Schockzustand, man versucht irgendwie aus diesem Auto, das vielleicht noch brennt, herauszukommen. Der Körper funktioniert, weil er quasi weiß, er muss überleben. Aber die Ukraine hat noch gar nicht erkannt, dass ihr beide Beine fehlen und dass sie gerade dabei ist, auszubluten faktisch, weil sie ja in diesem Schockzustand ist. Und es muss an uns liegen, quasi als Ersthelfer, hier Sorge zu tragen, dass die Ukraine überleben kann. Und hier kommen wir zum Problem der Kriegswirtschaft. Denn was wir sehen, ist, dass im Westen faktisch durch privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsbetriebe produziert wird. Und das, was hier produziert wird, reicht einerseits nicht für die Ukraine und reicht schon gar nicht für das eigene Aufstehen der eigenen Streitkräfte. Das wäre erst dann der Fall, wenn in den einzelnen ökonomischen Rahmenbedingungen und natürlich Marktwirtschaften und entsprechend die wirklichen Summen so bereitgestellt werden würden, dass wir umfassend hier quasi investieren. Aber wer macht das schon? Ja, der Politiker müsste quasi jetzt vors Volk treten und müsste sagen, ich muss euch sagen, es ist sich leider nicht ausgegangen, aber ich habe eine Idee, wir nehmen 30% aus unserem Sozialbudgettopf, wir nehmen 50% aus dem Topf, den wir für den Klimawandel zur Bekämpfung vorgesehen haben und dieses Geld investieren wir dann in Kriegsanleihen und damit produzieren wir im Dreischichtbetrieb ohne Rücksicht auf die Gewerkschaft, so dass wir nicht nur die Ukraine unterstützen können, sondern auch selbst. Und genau das ist das Dilemma, das wir sehen. Und die Ukraine kann aber nur gewinnen, wenn sie diese Unterstützung vollumfänglich hat. Und das ist also nicht nur der Abschluss eines Sicherheitsabkommens, sondern das ist faktisch das Liefern von Ressourcen. Denn dieser Krieg ist, wie gesagt, ein Abnutzungskrieg und der wird von den Ressourcen entschieden.
Herr Bühler, Ihre Antwort auf die beiden Fragen.
Ja, zu Ihrer Frage müssten Sie eigentlich auch dann die Ziele auch dazu nennen. Die muss man natürlich unterlegen, wenn man das bewerten will, ob jemand gewinnen kann oder ob der andere gewinnen kann. Also ich würde da mal mit der Ukraine anfangen. Die Ukraine kann nur gewinnen, wenn die Unterstützung, und da hat Herr Reißner durchaus recht, wenn die Unterstützung des Westens aufrechterhalten wird. Gewinnen würde ich bei der Ukraine definieren als Abwehr der Aggression, das für Russland nicht mehr tragbar ist, in der Ukraine zu operieren. Das heißt, das Abschneiden der Versorgungslinien ist ausgesprochen wichtig. Die Operationen in der Tiefe sind wichtig und das hat wieder Rückwirkungen auf das, was der Westen eigentlich zur Verfügung stellen müsste für eine solche Strategie. Also die Ukraine kann das durchaus, aber nur mit der Unterstützung. Auf der russischen Seite, wenn man jetzt mal das Kriegsziel unterlegt, das kleine Kriegsziel, das wir im Augenblick sehen, die 4 Provinzen, die Russland bereits annektiert hat und die möglicherweise den Regierungswechsel in Kiew herbeizuführen durch andere Maßnahmen, das macht Russland zurzeit mit einer Strategie, dass sie hinhaltend praktisch den Krieg führen, dass sie versuchen, den Westen davon abzubringen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Also diese strategische Operationslinie in den Westen abzubringen, von seinem Willen, die Bevölkerung auch dazu zu bringen, dass sie eher gegen die Unterstützung der Ukraine sind. Das ist die Strategie. Das kann aber nur auf lange Sicht ausgehen. Das heißt, es muss Russland gelingen, diese Operationsführung, wie sie es gerade machen, auch auf Dauer bzw. auf längere Zeit auch durchzuführen. Man darf, und das tun wir beide, glaube ich, nicht, Dr. Reisner nicht und auch ich nicht, man darf nicht zu fokussiert auf die Linie schauen, auf die Frontlinie, sondern man muss das Gesamtbild anschauen, das gesamte operative Bild und auch das strategische Bild, damit man einen Eindruck bekommt, wie der Krieg geführt wird. Der wird nicht nur an der Frontlinie geführt, sondern eben darüber hinaus. Letztlich ist es aber auch so, wie Dr. Reisner sagt, dass der Krieg letztlich durch die Landstreitkräfte entschieden werden muss. Aber die Voraussetzungen müssen an anderer Stelle gebracht werden. Also unterm Strich, beide Möglichkeiten sind da. Es ist nicht so, dass die Ukraine schon verloren hat und es ist auch nicht so, dass die Russen schon gewonnen haben.
Dann abschließend vielleicht mal zur Einschätzung der aktuellen Lage gefragt. Klar, wir haben keine Glaskugel, auch das haben wir schon öfter im Podcast gesagt. Aber man hat ja als Stratege immer verschiedene Szenarien im Kopf, nehme ich an. Ne? Unter welchen Bedingungen welches Szenario stattfinden kann. Herr Reisner, haben Sie denn aus diesen verschiedenen Szenarien, die man entwickeln kann, eines, das Sie momentan für die nächsten Wochen und Monate für ein wahrscheinliches halten?
Ja, aus meiner Sicht gibt es grundsätzlich drei mögliche Entwicklungslinien, die dieser Konflikt nehmen kann. Und auch da kann man natürlich in der Geschichte quasi Nachschau halten der letzten Jahrhunderte, wo es ähnliche Situationen gab. Sprechen wir sie ganz kurz an. Die erste Möglichkeit einer Konfliktentwicklung wäre, die Russen brechen zusammen, die Ukraine bricht durch und die Ukraine wird wiederhergestellt in den Grenzen, so wie sie kannten am Beginn der 90er Jahre, inklusive der Krim. Wahrscheinlichkeit im Moment geringer werden sogar. Denken Sie vor allem daran, dass die Ukraine momentan dabei ist, quasi faktisch das, was sie ausgerufen hat als Strategiepunkt für dieses Jahr, nämlich in der Defensive zu bleiben, um sich vorzubereiten auf das nächste Jahr, wo sie in die Offensive gehen will, gerade damit beschäftigt ist, überhaupt die Defensive zu schaffen. Das heißt, wir reden also noch gar nicht von einer Offensive, so wie sie intendiert wäre, um dieses erste Szenario durchführen zu können. Das zweite Szenario wäre natürlich auch ein anderes um 180 Grad, dass quasi faktisch die Ukraine zusammenbricht, die Russen durchbrechen und wenn es zumindest nur bis zum Dnepr ist, quasi faktisch seine Ziele erreicht und damit quasi Kapitulationsverhandlungen beginnen für die Ukraine und die Ukraine, so wie wir sie kennen, faktisch als Staat aufhört zu existieren. Wahrscheinlichkeit im Moment auch gering, aber doch höher als das erste Szenario aufgrund des Momentums, das die Russen quasi seit Beginn der Sommeroffensive faktisch für sich haben und natürlich berücksichtigend, dass also die Ressourcenlage sich möglicherweise nicht zugunsten der Ukraine entwickelt. Das dritte Szenario, und das ist jenes Szenario, das seit ungefähr 12 Monaten auch immer wieder in den Mund genommen wird, vor allem aus den USA kommend, und wir müssen vielleicht auch kurz noch über die Strategie der USA in diesem Konflikt reden, aber das ist natürlich ein möglicher Zustand des Einfrierens des Konflikts, ob jetzt quasi im Rahmen von einem Waffenstillstand oder auch im Rahmen von Friedensverhandlungen sei dahingestellt, dieses sogenannte Nord-Süd-Korea-Szenario, das immer wieder genannt wird, wo es also so ist, dass vor allem auch durch die Unterstützung von außen einerseits ein derart hoher Druck auf Russland ausgeübt wird, dass Russland versteht, es kann diesen Krieg faktisch nicht gewinnen. Andererseits aber auch so ein großer Druck auf die Ukraine ausgeübt wird, dass man der Ukraine sagt, ihr braucht jetzt zumindest eine kurze Pause, wir müssen euch die Beine abbinden, sonst werdet ihr faktisch vor unseren Augen verbluten faktisch. Und das wird natürlich sehr davon abhängen, wie die US-Präsidentschaftswahl ausgeht im Herbst, ob es tatsächlich zu diesem dritten Szenario kommen kann. Und aus meiner Sicht denke ich, dass wenn es nicht zu einem sogenannten schwarzen Schwanereignis kommt, das wir nicht voraussehen können, dass Ihnen der Historiker dann aber in der Nachschau erklären wird, dass es ganz klar war, dann sind wir bei diesem von mir genannten letzten Szenario, diesem Nord-Süd-Korea-Szenario, unter welchen Rahmenbedingungen auch immer am realistischsten im Moment unterwegs. Und es muss uns aber auch klar sein, dass das bedeutet, dass die Ukraine nicht mehr so existieren werden wird, wie wir sie kennen faktisch. Und dass Russland für sich und auch in dem globalen Süden einen Sieg einfahren wird, auch wenn wir das nicht so im Narrativ darstellen. Aber für die andere Seite wird es tatsächlich so dargestellt werden.
Ich komme gleich auf die Strategie der USA zu sprechen. Herr Bühler, haben Sie andere Szenarien im Kopf?
Nein, das sind ja die Szenarien, die wir auch schon besprochen haben. Wobei Ich da einen kleinen Unterschied schon machen möchte zu Dr. Reisner, der aus Neutralitätssicht das Ganze betrachtet. Also man muss natürlich auch sagen, was sind die präferierten Szenarien, die eigentlich aus Sicht des Westens in Frage kommen. Nun weiß ich nicht, wer dort in Amerika für das Einfrieren des Konflikts plädiert, das werden wir gleich besprechen. Aber das präferierte Szenario ist schon, dass die Russen einsehen, dass sie ihre Kriegsziele nicht mehr erreichen. Und das ist eben nur möglich, wenn man tatsächlich die Russen abschneidet von den Versorgungslinien, wenn man ihnen die Grundlage, wie ich häufig schon gesagt habe, die Grundlage entzieht für den Kampf an der Front. Und deshalb ist es auch aus meiner Sicht eben sekundär, was an der Front passiert, sondern es ist wichtig, welche Voraussetzungen geschaffen werden, auch durch Operationen in der Tiefe, dass eben die Schlacht an der Frontlinie dann auch am Ende erfolgreich geführt werden kann. Letztlich muss ich aber schon auch Dr. Reisner recht geben, die Wahrscheinlichkeit ist im Augenblick sehr gering für die erste Variante, für die erste Option, genauso wie für die zweite. Für den Zusammenbruch der Ukraine spricht im Augenblick nichts, auch angesichts der wieder hochgefahrenen Unterstützung aus dem Westen. Also von daher kann es durchaus sein, dass politische Bestrebungen es bewirken, dass es zu einem Einfrieren des Konflikts mit all den Nachteilen, die das in der Folge haben wird, dass es kommen wird.
Herr Bühler, wir hatten ja diese Frage hin und wieder auch schon mal im Podcast diskutiert. Es gibt auch immer wieder Hörermails, die genau dieses Ziel, das Sie gerade genannt haben, hinterfragen. Die sagen, na, wenn das Ziel des Westens wäre, dass die Russen mit dem Krieg aufhören, dass sie sich zurückziehen, dann würde die Lieferung von Waffen und Material doch eigentlich ganz anders aussehen. Also muss doch die USA, muss der Westen doch eigentlich intern eine ganz andere Strategie verfolgen. Wie sehen Sie das, Herr Reisner?
Ja, da kommen wir jetzt zum sogenannten Pudelskern faktisch, der also quasi hier relevant ist, oder zum berühmten The Big Elephant in the Room faktisch, über den keiner spricht, aber der ja präsent ist. Und hier kann man ja nach über 880 Tagen Krieg aus meiner Sicht schon sehr klare Ableitungen treffen. Das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, zu verstehen, dass der wesentliche Unterstützer der Ukraine in diesem Konflikt die USA sind. Man muss jetzt die USA betrachten als Nation und auch mit ihrem Sendungsbewusstsein. Man muss klar sagen, dass die USA globale Ambitionen hat und natürlich als Sieger des Kalten Krieges versucht, diese globalen Ambitionen, vor allem auch nach den Niederlagen, vor allem in Afghanistan oder dem mehr oder weniger Teilerfolg im Irak, weiter aufrechtzuerhalten. Und hier ist es so, dass die USA im Gegensatz zu uns in Europa, die wir sehr oft den Blick regional quasi faktisch beschränken, also für uns in Europa ist die Ukraine das vorrangige Thema, wir denken eher weniger quasi an die Situation der Houthis oder an den Pazifik oder ähnliches, auch wenn man das versucht, in neuen Strategiepapieren abzudecken, aber die USA denken hier anders, sie denken global und das Problem der USA ist, sie haben also mittlerweile immer mehr Konfliktherde, die plötzlich auftauchen und die zu bewirtschaften sind faktisch. Für die USA ist es nicht nur die Ukraine, über die wir die ganze Zeit reden, weil sie uns bedeutungsvoll ist, natürlich aufgrund unserer regionalen Nähe, sondern für die USA ist auch relevant, was passiert im Gazastreifen, wie stellt sich die Situation da, quasi Stichwort Jemen, der Houthis, wie stellt sich die Situation im Nahen Mittleren Osten da, welche Situation haben wir in Afrika, in der Sahelzone, nach dem auch quasi zunehmenden Abziehen der europäischen Truppen, wie stellt sich eigentlich die Situation im Pazifik da, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, wo ja eigentlich Präsident Obama sagte, dass der neue zukünftige Konkurrent faktisch China ist und die Ausrichtung quasi der US-Streitkräfte sich im Pazifik darstellen muss. Und damit ist klar, dass die USA versucht, dass also diese verschiedenen Konfliktherde, diese verschiedenen Brandherde faktisch nicht außer Rand und Band geraten, damit die Welt nicht aus den Fugen gerät und sie versuchen quasi moderiert zu löschen und vor allem nicht neue Brandherde entstehen zu lassen. Man sieht es sehr gut zum Beispiel am Beispiel der Situation im Gaza oder auch im Südlibanon, wo man ja auch ganz klar aus den Medien eindeutig nachvollziehbar lesen kann, dass faktisch die USA versuchen, den Konflikt zu moderieren und es vermeiden wollen, dass es zu einer Eskalation kommt. Ja, Israel hat also hier schon ein paar Mal sehr verschnupft reagiert, wenn man ihnen verschiedene Waffenlieferungen zu oder dann doch nicht wieder zugesagt hat. Und da sieht man sehr klar der Versuch dieser Moderation. Ähnliches auch zum Beispiel, was die Houthis betrifft im Jemen, wo leider die europäischen Streitkräfte faktisch auslassen und es vor allem noch in der US Navy liegt, hier zu agieren und natürlich auch die Situation im Pazifik. Was die Ukraine betrifft, sehen wir das aus meiner Sicht sehr gut an den Waffenlieferungen, denn auch das ist so, dass es immer skaliert und moderiert passiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das System HIMARS. Das System HIMARS, über das heutzutage jeder sprechen kann, was ja schon für sich spricht im 21. Jahrhundert, dass wir über Waffensysteme wieder quasi Diskussion führen können. Aber das System HIMARS war damals im Sommer 22 eine böse Überraschung für die Russen. Die Russen waren natürlich nicht dumm, haben ihre Logistik, ihre Kommandostrukturen so ausgerichtet, dass sie Bezug genommen haben auf die weitreichendsten ukrainischen Waffensysteme. Aber mit dem Eintreffen des HIMARS war es eine böse Überraschung und es hat mehrere Wochen gedauert, bis die Russen ihre Logistik, ihre Kommandostruktur mit in den Griff bekommen haben. 18 Stück waren das am Beginn, die diese Erfolge erzielt haben. Mittlerweile hat die Ukraine knapp unter 40. Und die Ukraine haben gesagt, ja, wir haben doch jetzt ein super Waffensystem, warum schickt ihr uns nicht gleich 150 oder 300? Ihr habt ja genug faktisch. Und die USA haben gesagt, nein, das haben wir also so nicht vorgesehen. Wir können damals nach diesen 18 gelieferten euch zusagen, in den nächsten Jahren noch weitere 20 Stück zu liefern. So, warum ist das der Fall? Warum ist es der Fall, dass zum Beispiel der Abzug in Cherson möglich war? Auch hier gibt es mittlerweile sehr gut nachvollziehbar Artikel, wo man sieht, was im Hintergrund im Raum stand, also der mögliche Einsatz von Nuklearwaffen, wo es dann zu einer Vermittlung kam, über China, über Indien, initiiert durch die USA, die dann quasi dieses Ergebnis erbracht hat. Warum gibt es bis heute keine F-16, die im Einsatz sind? Wie kann es sein, dass ballistische Raketen, iranische Drohnen, Marschflugkörper nach wie vor ihre Ziele treffen, wo man doch die Satellitennavigation der Russen faktisch stören könnte? GLONASS, die Amerikaner hätten diese Möglichkeiten. Das heißt, man sieht, dass also hier diese Strategie, und man hat das schon ein paar Mal gehört, das Boiling the Frog verfolgt wird. Das heißt, man sagt den Russen, seht her, es bringt nichts. Die Ukraine wird immer das bekommen, was sie braucht, um zu kämpfen. Aber wir wollen, dass ihr von selbst darauf kommt, dass es keinen Sinn macht und dass ihr an eure Ressourcen geht. Und bis jetzt ist dieses Kalkül nicht aufgegangen. Und wir sehen in den letzten Monaten in der Steigerung der Waffenlieferung und deren Einsatzmöglichkeiten, dass es immer mehr zu einem Hinaufdrehen der Temperatur faktisch kommt, aber der Effekt immer noch nicht da ist, den wir uns wünschen. Denken Sie daran, zum Beispiel die Diskussion, Attacams auf der russischen Seite einzusetzen, aber nur unter 100 Kilometer und nicht weiter und so fort. Warum? Weil man natürlich nicht möchte, dass Russland zerstört wird. Und das muss man also klar sagen, denn die größere Angst der USA ist, wenn Russland zerfällt, dann gibt es einen riesigen Krisenherd von Moskau bis Vladivostok. Niemand weiß, wer 6.500 Atomraketen kontrolliert. Und das ist eigentlich das größere Problem, das die USA haben. Denken Sie alleine nur daran, wie die USA reagiert hat. Auch das ist heute historisch sehr gut dargestellt. Dann nach dem Zerfall der Sowjetunion und auch damals, wie dieser Putsch stattgefunden hat in Russland, wo man also versucht hat, im Hintergrund ja sicherzustellen, dass die Kontrolle über die Atomwaffen weiter bestehen bleibt. Stellen Sie sich vor, Russland zerfällt, Leute wie Kadyrov kontrollieren ihre 100, 200 Stück Atomwaffen, was das bedeuten würde für die globale Sicherheitslage.
Herr Bühler, ich höre jetzt an manchen Stellen Widerspruch zu dem raus, was Sie sagen, aber andererseits an manchen Stellen auch wiederum nicht oder im Großen und Ganzen so gar nicht.
Also im Großen und Ganzen stimmen wir da vollkommen überein. Es gibt das eine oder andere, das ich anders sehe, das Dr. Reisner anders sieht, aber das Große und Ganze stimmt schon so. Bei den Amerikanern muss man sehen, dass es eben auf der militärischen Führung eine unbedingte Unterstützung der Ukraine gibt. Und die Empfehlung auch des amerikanischen Militärs, Mark Milley, insbesondere aber auch sein Nachfolger, ist immer, die Ukraine mit all dem zu unterstützen. Auch Chris Cavoli gehört dazu, der NATO-Oberbefehlshaber, mit all dem zu unterstützen, was man geben kann. Auf der anderen Seite ist, und das darf man auch nicht von der Hand weisen, die Furcht vor einer Eskalation immer vorhanden auf der politischen Seite und teilweise auch auf der militärischen Seite. Und es ist gut so, dass die Amerikaner dort besonnen an die Sache herangehen und versuchen, dass dieser Konflikt nicht außer Rand und Band gerät und dass er nicht eskalieren wird. Dritter Punkt ist durchaus richtig, dass die Amerikaner auch viele andere Verpflichtungen haben. Dr. Reisner hat sie gerade aufgezählt. Und sie sich nicht leisten können, die amerikanische Armee zu schwächen. Auch wenn ich zum Beispiel das militärische Engagement dort und die Möglichkeit eines Krieges zwischen China und Amerika nicht so sehe. Das sehen einige ehemalige Kameraden bei den Amerikanern anders, als ich das sehe. Aber es ist Fakt, dass Amerika nicht nur die NATO hat. Aber die Amerikaner stehen fest zur NATO und die Amerikaner stehen auch fest zu Europa und auch fest zur Ukraine. Aber das Dilemma zwischen unbedingter Unterstützung der Ukraine auf der einen Seite und die Möglichkeit der Eskalation auf der anderen Seite, die führt eben dazu, dass das ein ständiges Wechselbad ist und dass Entscheidungen zu spät kommen, ungenügend sind. Also beispielsweise mit den ATACMS-Raketen, die jetzt geliefert worden sind, nach langem, langem Zögern und dann auch noch eingeschränkt, dass eben nicht auf operativ wichtige Ziele im unmittelbaren Grenzgebiet von Russland eingesetzt werden, mit Ausnahme des Bereiches Kharkiv oder nördlich von Kharkiv. Das zeigt auch, dass dieses Wechselspiel zwischen auf der einen Seite unterstützen wollen, auf der anderen Seite Konfliktvermeidung für die Zukunft und Eskalationsvermeidung, dass es eben da ist.
Dann will ich mal noch einen Aspekt für beide zum Schluss jetzt der Diskussion anhängen, weil es ist ja auch nicht ganz unwichtig, was die Ukraine zum Thema sagt. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, der hat sich zu Wort gemeldet, hat wohl mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera gesprochen und dort angedeutet, dass Zelensky möglicherweise bald ein Referendum wird abhalten müssen darüber, wie man weitermachen will in diesem Krieg. Es würde für Zelensky sehr schwierig in den nächsten Monaten. Zitat, wird er den Krieg mit neuen Toten und Zerstörung fortsetzen oder einen territorialen Kompromiss mit Putin in Betracht ziehen? Und dann weiter, ich glaube nicht, sagt Klitschko, dass er, Zelensky, ohne die Legitimation des Volkes so schmerzhafte und wichtige Vereinbarungen allein treffen kann. Zitat Ende. Was meinen Sie beide? Deutet das auf einen Sinneswandel in Teilen der ukrainischen Führung hin oder stellt Klitschko einfach nur die Legitimation Zelenskys in Frage? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
Ja, vielleicht fange ich mal an und Herr Geisner, Sie können alles richtig stellen, was ich jetzt gleich sage. Man sieht an dieser Äußerung von Klitschko, dass es durchaus eine Innenpolitik auch in der Ukraine gibt und dass es durchaus auch Konkurrenz gibt. Und das ist ja nichts Neues, sondern Klitschko steht ja in gewisser Weise auch in Konkurrenz zu Präsident Zelensky. Und es gehören noch ein paar andere dazu. Einer der ehemaligen Berater gehört dazu, des Präsidenten, der sich jetzt als Kandidat für die nächste Präsidentschaft dort anbietet. Aber in der Sache, das ist jetzt mal das Formale, aber in der Sache, glaube ich, ist das richtig geschildert und richtig gebracht. Es war ja keine Forderung, sondern es ist einfach ein Gedanke, dass der Präsident sich schwer tun wird, mit seinem Umfeld, auch in Zusammenarbeit mit dem Parlament, dort eine Linie festzulegen, die ganz anders aussieht als das, was bisher gesagt worden ist. Und von daher glaube ich, dass die Berücksichtigung der Bevölkerung dort eine ganz entscheidende ist. Wir sehen ja, dass die Zahlen in den Befragungen nach oben gehen, was Friedensverhandlungen angeht. Ich glaube, man liegt bei 45%, deutlich jetzt vor den anderen, die sagen, keine Friedensverhandlungen. Aber auf der anderen Seite gibt es eine ganz große Mehrheit von über 80%, die eben sagen, nicht zu den Bedingungen, die Russland jetzt stellt, also die praktisch auf eine Kapitulation hinauslaufen. Und wenn Sie das jetzt übertragen auf eine Verhandlungssituation, die irgendwann jetzt mal dann auf dem Tisch liegen wird auch, dann ist das durchaus richtig, was Bürgermeister Klitschko da sagt.
Herr Reißner, Sie waren aufgefordert zur Richtigstellung.
Ja, da möchte ich also ganz kurz schon etwas anmerken. Es steht mir in keiner Art und Weise zu, Dinge richtig zu stellen. Das möchte ich schon betonen. Ich möchte aber auch betonen, und davon müssen wir uns auch trennen, es gibt kein richtig und kein falsch. Der Historiker wird in der Nachschau uns erklären, warum die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, aus der Sicht des Historikers korrekt war oder nicht. Wir stehen hier wirklich faktisch vor historischen Momenten und es wird in der Nachschau sich herausstellen, ob wir richtig oder falsch gehandelt haben. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, also diese Drohung mit Atomwaffen der Russen, wir können sagen, wir ignorieren das, wir gehen all in und es kommt wirklich zu dem Ereignis, dass die Russen in die Knie gehen und sagen, okay, gut, wir haben es also übertrieben und wir haben unter Anführungszeichen gewonnen. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Es gibt aber hier kein richtig und kein falsch. Die Geschichte wird über uns richten faktisch. Und ich als Person, Sie haben das vorher schon kurz angedeutet, Stichwort als Vertreter der Streitkräfte eines neutralen Landes, mir steht es gar nicht zu, in irgendeiner Art und Weise belehrend zu sein. Betrachten Sie mich bitte wie einen zweiten Arzt, der eine gute Ausbildung bekommen hat und den Sie um eine weitere Meinung bitten. Und ich sage Ihnen, Ihr Patient ist von Krebs befallen. Sie können Ihnen jetzt diesem Patienten eine Vitamintablette nach der anderen geben, aber ich sage Ihnen, Sie müssen das Krebsgeschwür radikal entfernen, wenn Sie überleben wollen. Wie Sie damit umgehen, das ist dann Ihre Entscheidung als der behandelnde Arzt im Wesentlichen. Ja. Jetzt ganz kurz zu dieser Frage. Wir dürfen also nicht vergessen, und da gebe ich also meinem Vorredner völlig recht, wir haben also auch hier eine Oppositionsrolle quasi des Bürgermeisters gegenüber dem Präsidenten, die man also nicht vernachlässigen darf. Aber es ist natürlich ein Indikator dafür, dass die Dinge in Bewegung geraten. Und aus meiner Sicht das Alarmzeichen ist einfach der Umstand der massiven Angriffe der Russen auf der strategischen Ebene und die zunehmende Zerstörung der kritischen Infrastruktur, die zweierlei Ursachen hat, quasi im Endergebnis einerseits die Zerstörung des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine und das zweite ist der Druck, der sich ergibt quasi auf die Bevölkerung. Und hier ist es so, dass vor kurzem auch betont worden ist und auch in Pressekonferenzen dargestellt worden ist von Vertretern der ukrainischen Energiewirtschaft, wie prekär die Situation ist und nicht umsonst schreit, und ich muss das so sagen, der Präsident fast schon verzweifelt um und bittet darum, mehr Fliegerabwehr zu schicken. Und es ist mir völlig unerklärlich, wie man das in Frage stellen kann, weil es sind hier reine Defensivwaffen, die geliefert werden. Hier geht es also nicht, dass es eine Patriot-Batterie möglicherweise auf russischem Territorium angreift oder eine Rakete zum Einsatz bringt, sondern hier geht es auch um reine Defensivwaffen. Jetzt kommen diese zusätzlichen Batterien, aber bis die da sind, gibt es weitere Zerstörungen. Und es ist klar, in der Bevölkerung rumort es. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in der Ukraine momentan über 40 Grad zum Teil. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit den Minusgraden im Winter, aber trotzdem, die Klimaanlagen sind faktisch am Anschlag, wenn sie überhaupt noch funktionieren. Und das trägt natürlich bei, dass die Stimmung der Bevölkerung hier quasi sich ins Negative verkehrt. Und wir dürfen nicht vergessen, eine wichtige Domäne der Kriegsführung ist der Informationsraum. Das heißt, für die Ukraine, vor allem für die politische Führung, gilt Machiavelli, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist völlig logisch und nachvollziehbar. Das muss aber nicht heißen, dass faktisch das immer mit dem übereinstimmt, wie sich die Situation real quasi faktisch darstellt. Und wir sehen ja auch in der Rhetorik des Präsidenten, dass es hier Veränderungen gibt. Die würde ich sogar hervorkehren, denn erst vor kurzem hat Präsident Zelensky gesagt, er möchte zum Beispiel, dass in einer weiteren Friedenskonferenz, wo auch immer diese stattfindet, im möglicherweise vierten Quartal Russland auch teilnimmt faktisch. Er sagt natürlich, wir müssen diese Konferenz betreten aus einer Position der Stärke heraus, damit es nicht zu einem Diktat, Waffenstillstand oder sogar zu Kapitulationsverhandlungen kommt. Aber wir sehen also hier in der Rhetorik, dass es jetzt schon ganz andere tatsächliche Aussagen getroffen werden wie noch vor kurzem, faktisch, wo ja der Präsident auch dafür gesorgt hat, dass also das Verhandeln mit Russland faktisch unter Strafe gestellt wird. Also wir sehen einfach hier, dass aufgrund der Gegebenheiten, die es gibt also an der Front und vor allem auf der strategischen Ebene, und da bin ich wieder auch bei meinem Vorredner, der Krieg, wir haben ihn immer im Blick, wenn wir quasi auf das sehen, was an der Front passiert, aber wichtig ist zu verstehen, ist jemand in der Lage, faktisch einen Krieg über lange Zeit zu führen? Die NATO kennt den Begriff des Center of Gravity faktisch, und der Center of Gravity ist die Unterstützung des Westens der Ukraine, die Möglichkeit, den Krieg zu führen. Und wenn das versiegt und nicht mehr vorhanden ist, aufgrund von Maßnahmen, die dazu führen, dass es also nicht mehr das kommt, was man braucht, oder aufgrund einer politisch veränderten Landschaft, Stichwort die US-Wahl, dann muss man sich natürlich an diese Gegebenheiten anpassen. Sie wissen, Strategie ist der Dreiklang zwischen Richtungspunkt, Wegen und Mitteln. Und wenn also dieser Richtungspunkt nicht mehr der gleiche ist und die Wege nicht mehr beschreibbar sind und die Mittel nicht mehr vorhanden ist, dann muss man die Strategieanpassung durchführen. Und möglicherweise sehen wir das gerade in den Äußerungen, so wie Sie sie angesprochen haben.
Dann letzte Frage, Herr Reißner, da will ich mal mit Ihrer ärztlichen Zweitmeinung beginnen. Zelensky schreit ja nicht nur nach mehr Flugabwehr, wie Sie es formuliert haben. Auffällig ist ja, dass Zelensky auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr öffentlich davon spricht, dass er die von Russland besetzten Gebiete zurückerobern möchte. Und der ukrainische Außenminister reist, wenn ich es recht weiß, heute nach Peking. Die Chinesen haben ihn gebeten zu kommen, haben, also so ist deren Lesart quasi gesagt, also wir würden gerne mal mit dir reden. In Kiew sagt man, dass das Hauptanliegen sei, wie man die russische Aggression stoppen könnte. Riecht das nicht tatsächlich doch ein bisschen nach Verhandlungen in mittelbarer Zukunft?
Sie haben völlig recht. Es riecht nach Vorgängen im Hintergrund, die passieren, die also sondieren faktisch, was ist möglich im Wesentlichen. Ja. Und das ist auch die gute Nachricht und übrigens auch die gute Nachricht, noch einmal, um auf diese Atomwaffendrohung einzugehen. Wir sind in einer viel besseren Situation wie damals zu Zeiten der Kuba-Krise. Es gibt hier im Hintergrund laufende Absprachen, es gibt hier Sondierungen, es gibt Mittelsmänner, China, Indien, die quasi hier versuchen zu vermitteln. Und wenn jetzt zum Beispiel China quasi die Ukraine einlädt zu kommen, ganz anderer Unterschied wie damals, wo China gesagt hat, sie fahren nicht auf die Friedenskonferenz, zum Beispiel in der Schweiz als solches, dann sieht man sehr wohl, dass es versucht wird zu sondieren, was ist denn möglich. Das heißt, die Diplomatie aus meiner Sicht bekommt nun wieder hoffentlich eine Sternstunde ihres Schaffens, wo man also abtasten kann, was ist also möglich, was kann man tun. Und vor allem das Wichtige ist, Sie dürfen nicht vergessen, beide Seiten brauchen eine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise gesichtswahrend aus dieser Situation herauszukommen. Gesichtswahrend nicht gegenüber dem Gegner oder uns, zum Beispiel was Russland betrifft, sondern vor allem auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Das heißt, beide brauchen etwas, das man als Sieg verkaufen kann, faktisch.
Herr Bühler, Ergänzung?
Naja, Sie haben ja eingeleitet, dass Selenskyj nicht mehr spricht von der Rückeroberung der besetzten Gebiete. Das ist weniger geworden. Er hat auch keinen Grund dazu. Und ich glaube, das ist ja auch deutlich geworden. Die Ukraine ist weit davon entfernt, eine groß angelegte Offensive zur Rückeroberung zu starten. Also das ist die militärische Seite. An dem politischen Ziel der territorialen Integrität und dem Rückzug der Truppen und verschiedene andere Bedingungen hält er aber fest. Das ist ja sein Friedensplan. Und wenn ich jetzt sehe den Besuch von Minister Kuleba da in China, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Vorbereitung für Verhandlungen, die ja noch in diesem Jahr unter Einschluss Russlands stattfinden soll. Russland war ja schon in der Schweiz nicht eingeladen, aber man hat sondiert, ob sie eine Einladung annehmen würden. Und das haben sie nicht getan. Und die Rolle Chinas, glaube ich, Russland dort mit zu dieser Konferenz zu bringen, ist dabei ganz wichtig. Die Teilnahme selbst wird man besprechen, aber auch der Einfluss Chinas auf Russland insgesamt ist ja ein großer. Und von daher sehe ich das schon in die richtige Richtung gehend. Ob das nun Ausdruck war des Besuchs von Ministerpräsident Orban in China und in den anderen Hauptstädten Kiew und Moskau, das sei mal dahingestellt, das wollen wir ja auch später nochmal besprechen.
Okay, und damit würde ich diesen Teil der Diskussion einfach mal schließen. Mich ganz herzlich bei Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer bedanken. Wir können den Gesprächsfaden sicher gerne mal wieder aufnehmen und werden aber auch so Ihre Analysen zum Krieg weiterverfolgen. Ich glaube, ich darf mich auch im Namen von vielen Hörerinnen und Hörern für Ihre Einschätzung, Ihre Zeit heute bedanken.
Herzlichen Dank. Erlauben Sie mir ganz kurz ein kleines Schlusswort in wenigen Sätzen.
Aber na klar.
Gerne. Was mir also noch wichtig erscheint zu erwähnen, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Ukraine, über quasi die Rolle der USA, über die globale Situation. Ich würde ganz kurz doch noch gerne darauf hinweisen, dass wir in Europa uns einfach wirklich zwingen müssen, uns in den Spiegel zu sehen. Und wenn wir das endlich tun, dann wären wir überrascht, wie wir aussehen. Und das Problem ist, dass wir aus meiner Sicht, auch aus der Corona-Krise bereits und jetzt in dieser Ukraine-Krise und diesem Ukraine-Krieg noch einmal hervorgehoben, noch nicht erkannt haben, dass es sehr, sehr wichtig wäre, dass wir beginnen, selbstständig resilienzfähig zu werden, eigene Strategien zu entwickeln, darüber nachzudenken, wer sind wir und wo wollen wir hin, wie wollen wir unser sicherheitspolitisches Umfeld in Europa und in unserer Umgebung gestalten und dass wir beginnen, das ernsthaft zu tun. Denn trotz aller Absichtserklärungen, aller klingenden Wörter wie Zeitenwende und Ähnliches, ist es so, dass wir zwar grundsätzlich erkennen geben, dass wir bereit sind, auf diese Veränderungen zu reagieren, aber das tatsächliche Hinterlegen mit den entsprechenden Handlungslinien, auch den Mitteln dazu, das fehlt oft noch. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir uns ein bisschen ehrlicherweise immer noch auf die Amerikaner berufen, die eine Strategie haben und die das dann schon irgendwie für uns erledigen werden. Aber es kann also durchaus sein, und Trump wird jetzt Europa nicht aufgeben, aber es kann durchaus sein, dass die Rolle der USA in Europa zukünftig eine andere ist. Und dann brauchen wir einen Plan B. Und wir müssen also faktisch hier gemeinsam diesen Plan B entwickeln, als europäische Gemeinschaft, die Lehren berücksichtigen der letzten Jahrhunderte. Denn es war doch so, dass wir nach blutigen Auseinandersetzungen, nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg erkannt haben, dass diese Zeit vorbei sein muss und dass der Zukunft im Frieden zu suchen ist. Und wenn wir das jetzt wieder, diese Chance vergeben, dann haben wir möglicherweise das Fanal des 21. Jahrhunderts erst vor uns, so wie war sie damals am Ende des Ersten Weltkrieges, der ist dann 20 Jahre später vom Zweiten gefolgt worden ist. Also das wollte ich noch ganz kurz betonen und das erscheint mir noch wichtig. Das sind wir faktisch auch unseren Kindern schuldig und das ist ein wesentlicher Treiber der Arbeit, die ich tue.
Herr Bühler, gibt es von Ihrer Seite vielleicht auch noch ein Schlusswort?
Ja, das Schlusswort gehört dem Gast und da ist eigentlich alles gesagt, dem kann ich einfach nur beipflichten und ich bedanke mich sehr, Oberst Reisner, dass Sie heute zu uns gekommen sind und dass Sie Ihre Zeit geopfert haben. Sie müssen, glaube ich, jetzt raus aus dem Podcast, weil Sie gleich eine Besprechung haben, aber umso mehr ist es positiv zu vermerken, dass Sie dennoch gesagt haben, heute machen wir es mal. Vielen Dank.
Danke sehr, alles Gute, der Herrn.
Bis zum nächsten Mal. Und wir, Herr Bühler, reden noch ein bisschen weiter. Allerdings, wenn ich an die Uhr schaue, müssen wir uns ein bisschen beschränken. Ich hatte in der Themenübersicht am Anfang gesagt, wir wollen noch mal über die geplante Raketenstationierung durch die US-Amerikaner sprechen. Vorschlag, wir lassen das heute weg, schieben das auf die nächste Woche. Die Fragen sind dann in der nächsten Woche immer noch aktuell und reden jetzt noch ein bisschen über Viktor Orban, weil das ist ja nun wirklich ganz aktuell diskutiert. in der Europäischen Union und da werden Entscheidungen getroffen. Und es gab natürlich auch einige Hörermails dazu. Orbáns Reisen nach Kiew, Moskau, Peking waren ja in der, ich glaube, in der vorletzten Woche, in der vorletzten Folge Thema. Dazu gab es, wie gesagt, einige Mails, die mit dem, was wir dazu gesagt haben, nicht einverstanden waren. Also die Hörer und Hörer, die sie geschrieben haben. Was übrigens auch völlig okay ist und gut ist, wie wir sicher beide finden. Insoweit hat der Podcast ja schon mal einen wichtigen Zweck erfüllt, nämlich, dass man über solche Themen redet, diskutiert, ganz offen. Und wenn dann am Ende immer noch Meinungsunterschiede da sind, dann ist das eben so. Keiner hat die Wahrheit gepachtet. Und schon aus diesem Grund gebührt ja andere Meinung immer erstmal Respekt. Ich weiß, jeder hat da so seine roten Linien, aber auch bei denen kann man sich ja Mühe geben, sie zu verstehen. Ich will mal stellvertretend die Mail von Götz Fuhrmann-Rüdlin aus Melsungen rausziehen. Melsungen, kleine Stadt im Hessischen, ein bisschen südlich von Kassel. Und weil ich jetzt gerade so grundsätzlich war, fange ich auch mal mit den letzten beiden Sätzen von Herrn Fuhrmann-Rüdlin an. Da bittet er ausdrücklich, falls wir auf seine Mail zu sprechen kommen, dass wir seinen vollständigen Namen nennen. Und er schreibt dann: Ich kann nicht nachvollziehen, warum immer wieder Hörer ihre Namensnennung ablehnen. Wir leben weiterhin in einem freien Land. Das sollte man genießen und offen zu seiner Meinung stehen. Zitat Ende. Kann ich nachvollziehen. Ich finde aber auch, gerade weil wir in einem freien Land leben, hat ja jeder auch das Recht, sich namentlich, nur mit Vornamen oder auch anonym zu äußern. Dafür gibt es sicher auch viele mögliche Gründe. Und das gehört zur Freiheit für meine Begriffe auch dazu, aber das ist ja eigentlich nur am Rande. Eigentlich wichtig sein Statement in Sachen Orbán an sich. Er schreibt ja unter anderem folgendes, Zitat: Ich verstehe nicht, wie man diesem offensichtlichen Pro-Putin-Propaganda-Akt etwas Positives abgewinnen kann. Herr Orbán hat von Beginn des Krieges an alles getan, um die russische Position zu stärken. Blockade bzw. Verzögerung der Militärhilfen durch gnadenloses Ausreizen des EU-Einstimmigkeitsprinzips, öffentliches Ablehnen von Waffenlieferungen und das Unterlaufen von Sanktionen. All das wird nun ergänzt durch den Trip Kiew, Moskau, Peking, Bild-Zeitung. Die Reise war ein bewusster Akt der Schwächung des Westens. Die Kreml-Propaganda hat die Bilder, die sie so liebt, die gewünschten Zweifel in der westlichen und insbesondere deutschen Öffentlichkeit an der Sinnhaftigkeit der Ukraine-Unterstützung sind weiter gesät und für ein Kriegsende überhaupt nichts gewonnen. Zitat Ende. Wie sehen Sie das, Herr Bühler?
Also in diese Richtung ging ja auch eine andere Mail, die Sie mir zugeschickt haben von einer Hörerin, die fand es empörend, sogar, dass ich Orbán in Schutz genommen hätte. Also ich habe gesagt, und dazu stehe ich auch heute, dass ich durchaus kritisiere, dass eine solche Reise offenbar nicht abgestimmt war und dass der Eindruck entstanden ist, dass Orbán in seiner Funktion als Ministerpräsident für das nächste halbe Jahr die Präsidentschaft der EU innehat und damit die Agenda der Arbeit der Europäischen Union bestimmt, in die Ukraine, nach Russland und nach China gereist ist. Diesen Eindruck hat Orbán selbst verursacht. Nicht nur seine PR-Leute, die ihn in Videos vor dem Emblem der Europäischen Union zeigen. Er hat es mit seiner Terminwahl unmittelbar nach der Übernahme der Präsidentschaft selbst herbeigeführt. Ich habe mich in der inhaltlichen Kritik zurückgehalten, denn beim letzten Podcast war Orbán ja noch unterwegs und es gab noch kein Feedback, was tatsächlich da besprochen worden ist. Das kam ja erst später. Ich habe allerdings einen zweiten Aspekt mit reingebracht. Ich habe die schnelle Kritik per Twitter von einigen Repräsentanten der Europäischen Union kritisiert und habe gesagt, da hätte man auch anders reagieren können. So auf der Linie, wir begrüßen, dass der Ministerpräsident Ungarns Gesprächskanäle offen hält. Inhaltlich spricht er aber nicht für die Europäische Union. Damit wäre alles gesagt, der Rest könnte hinter verschlossenen Türen besprochen werden. Und im Übrigen, was Herr Rüdlin sagt, das kann ich nur unterstreichen. Also die gleichen Kritikpunkte habe ich natürlich auch. Das hat aber nichts damit zu tun, wie man das dann in der Europäischen Union handelt und gleich mit dem Twitter-Schwert zuschlägt. Das ist nicht zielführend, wenn man die politische Kultur in der Europäischen Union bedenkt und wenn man bedenkt, dass Ungarn ein wichtiger Partner ist, nicht nur in der Europäischen Union, da ist er auch manchmal ein sperriger Partner, aber auch in der NATO ein wichtiger Partner, auch wenn er den Beitritt Schwedens verzögert hat. Aber die ungarischen Streitkräfte sind deutlicher als alle anderen seit einigen Jahren schon dabei, die Streitkräfte anders aufzustellen, erfüllen ihre Ziele, erfüllen die finanziellen Forderungen und Auflagen und so weiter. Also das alles muss berücksichtigt werden.
Aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Es ist ja nicht nur Twitter mittlerweile. Ne? Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, will sozusagen Außenminister treffen der Europäischen Union, zu denen Budapest einlädt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, boykottieren, will eigene Treffen einberufen zum gleichen Zeitpunkt. Da werden die Außenminister dann für diesen Termin gebunden, könnten nicht nach Budapest reisen. Das war der Anfang und mittlerweile hat das ja auch noch größere Kreise. Die EU-Kommissionspräsidentin, wenn ich es recht gelesen habe, untersagt ihren Kommissaren, während der ungarischen Ratspräsidentschaft an informellen Fachministertreffen der Europäischen Union teilzunehmen. Die werden ja auch von der Ratspräsidentschaft organisiert. Wie finden Sie denn das?
Also die Entscheidung zu diesem formellen Außenministertreffen in Brüssel ist ja gestern gefallen. Herr Borrell hat dies ja gestern gegen den Willen von Ländern wie Luxemburg, Deutschland, Slowenien und sogar Spanien angekündigt. Spanien ist schon was Besonderes, wenn das Heimatland eines Diplomaten, eines Politikers, des stellvertretenden Kommissionspräsidenten, der ja auch ist, neben seiner Funktion als Vertreter für die Außenpolitik der Europäischen Union, wenn also das Heimatland selbst dort Widerstand leistet, ist es was Besonderes. Der Luxemburger Minister bezeichnete die Entscheidung Medienberichten zufolge als Schwachsinn. Aber Sie haben gefragt, wie ich sie finde. Also ich finde das schon bemerkenswert. Solche Retourkutschen scheinen immer billig zu sein, auch ein Stück weit kindisch. Also ich finde es auf jeden Fall nicht klug. Borrell führt dadurch eine Verhärtung der Lage herbei, die alles noch viel schlimmer macht, als es bereits jetzt ist. Man führt die aktuelle Präsidentschaft vor, sät noch mehr Zwietracht, entfernt sich weiter von dem Ziel der Einigkeit und des Zusammenhalts und gefährdet die politische Kultur in der internationalen Zusammenarbeit über diese Ereignisse hinaus. Aber seine Amtszeit als Vizepräsident und als hoher Vertreter für die Außenpolitik und Sicherheitspolitik der Europäischen Union geht ja jetzt zu Ende. Seine Bilanz ist ja durchaus gemischt, insbesondere wenn ich auf die Region, in der ich mich gerade befinde, schaue. Seit Jahren wird versucht, eine Normalisierung zwischen Serbien und Kosovo hinzubekommen. Und da war die Rolle, die er dort ausgeführt hat, auch nicht immer hilfreich. Insofern ist es gut, wenn jetzt einmal ein Neubeginn dort stattfindet.
Aber es ist ja nicht nur Borrell, hatte ich auch schon angedeutet. Und in der Funktion der Präsidentschaft der EU-Kommission gibt es ja keinen Neubeginn. Das ist ja wieder Ursula von der Leyen, die ihren Kommissaren dies und jenes untersagen will. Und letztlich würde man ja Orbán damit sagen, ne? Also weil du nach Moskau gereist bist, weil du mit Putin gesprochen hast, weil du eine andere Auffassung hast als wir, machen wir deine schöne Ratspräsidentschaft mal zur Minna. Also Demokratie, Dialog sieht dann doch ein bisschen anders aus.
Ja, haben Sie recht, natürlich. Aber ich glaube, ich habe alles dazu gesagt jetzt. Unterstreiche nochmal, Ungarn ist, wie ich auch gerade schon betont habe, ein wichtiger Partner für die Zukunft. Und der Partner, der muss auch gehalten werden in der NATO und auch in der Europäischen Union. Und da muss man das übergeordnete Ziel der Kohäsion, des Zusammenhaltes, der Einigkeit der Europäischen Union sehen und die Konflikte nicht per Twitter und nicht in dieser Art und Weise öffentlich austragen, sodass das wirklich Einfluss auf die politische Kultur der Europäischen Union nehmen kann und auch Rückwirkungen hat in dem Verhältnis, das die Ungarn selbst zur Europäischen Union haben oder auch zur NATO.
Und wer aus dem Kreis der EU-Außenminister beklagt, dass Orbán viel zu nah bei Putin sei, der darf sich dann mit solchen Aktionen bitte schön auch mal fragen, was man am Ende selbst dazu beigetragen hat. Also bei all den Dingen, die Orbán in seinem Ungarn so getan hat, bei all den Verwerfungen, bei all den, ja, ich sag mal, diktatorischen Tendenzen, den autoritären Zügen, die man ja in Ungarn durchaus ausmachen kann. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das hilfreich ist, diese Dinge dann in dieser Weise zu verknüpfen.
Nein, das ist nicht hilfreich. Und wer glaubt, er werde Orbán damit innenpolitisch schaden, der wird sich täuschen, denke ich. Es wird eher zu Verdruss über europäische Unionsvertreter kommen und zu einem ungarischen Schulterschluss kommen. Solche Kindereien haben das Potenzial einer Solidarisierung und das wird der eben wieder erstarkenden ungarischen Opposition auch nicht helfen. Orbán macht ja Außenpolitik mit einem sehr starken innenpolitischen Akzent, insbesondere gegenüber der Europäischen Union. Und mit solchen Maßnahmen, die eine Solidarisierung bewirken können, spielt man ihm nur in die Karten.
Und dann will ich zum Schluss mal noch eine Mail in Sachen Orbán zitieren. Eine Mail von einer Schreiberin, deren Namen ich jetzt mal ohne explizite Aufforderung dazu weglasse. Ich hatte ja empfohlen, sich das Interview, das Paul Ronsheimer von der Bild mit Orbán geführt hat, mal anzuschauen. Nach dessen Reisen nach Kiew und Moskau empfohlen, das Interview anzuschauen, weil man sich da aus dem Munde Orbáns direkt und ohne irgendwelche interpretierenden Instanzen danach über dessen Position informieren kann. Und unsere Hörerin schreibt nun folgendes, Zitat: Wie kann es sein, dass dieses Interview empfohlen und nicht kritisch beleuchtet wird? Soll der bis dato extrem hilfreiche Podcast uns Hörer sanft darauf vorbereiten, die Ukraine aufzugeben? Zitat Ende. Ich habe dann sinngemäß geschrieben, dass das natürlich nicht so ist, also gar nicht sein kann, weil wir ja schon mal gar nicht wissen, ob jemand die Ukraine aufgeben will. Und das ist natürlich insbesondere nicht meine Aufgabe als Journalist ist, jemanden auf irgendein Szenario vorzubereiten. Wohl aber auf Informationsmöglichkeiten hinzuweisen. Und wir haben ja auch keine Mission, ständig und immer wieder Dinge aus einer bestimmten Richtung einzuordnen. Besteht da halt auch immer die Gefahr, dass es so verstanden wird, als würde man eine bestimmte Sichtweise als die richtige vorgeben wollen. Das wollen wir ja nicht. Herr Bühler stellt seine Meinung zu verschiedensten Fragen hier im Podcast zur Diskussion, erklärt Zusammenhänge und eigentlich war es das dann auch. Wenn Sie das anregt zur weiteren Debatte, dann ist schon viel gewonnen. Keinesfalls sollen Sie einfach kritiklos die Haltung von Herrn Bühler übernehmen. Es sei denn, das, was er sagt, überzeugt Sie tatsächlich. Und insoweit bin ich Ihnen, Herr Bühler, wirklich dankbar, dass Sie manche meiner Fragen auch einfach mal, wie sage ich, aushalten. Na, und ruhig und sachlich darauf antworten, ständig so den roten Teppich ausrollen, das ist nicht so meine Sache. Und eigentlich hatten Sie das ja in Ihrem Leben auch genug, zumindest im übertragenen Sinne, oder?
Naja, also ich bin ja über verschiedene Teppiche gegangen und nicht alle waren rot, will ich dazu nur sagen. Es gibt da durchaus Höhen und Tiefen. Aber jetzt zur Sache. Auf keinen Fall ist es meine Absicht, die Ukraine aufzugeben oder gar jemanden darauf vorzubereiten. Ich stimme in der Ukraine-Frage auch mit vielen Positionen von Herrn Orbán und vor allen Dingen, wie er sie vertritt, nicht überein. Insbesondere eben in dieser Ukraine-Frage. Da bin ich bekanntlich inhaltlich eher bei Herrn Borrell, aber ebenfalls nicht in der Form, wie dieser sie vertritt. Und vielleicht mehr zum Grundsätzlichen und zum Podcast. Es ist das Konzept unseres Podcasts, andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Wir haben das heute auch wieder getan. Dieses Konzept wird sich auch nicht ändern. Ebenso wenig wie meine Haltung zu diesem rechtswidrigen Angriffskrieg und meine Solidarität mit dessen Opfern.
Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse, auch für Ihre Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik. Wenn Sie davon auch was loswerden wollen, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, weiterhin gute Erholung im Urlaub. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, auch wieder am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.